Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. In der letzten Sabbatschul-Betrachtung zum fünften Buch Mose wollen wir uns mit Mose und seiner Auferstehung beschäftigen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Zuhören und gute Gedanken.
So, liebe Geschwister, ich freue mich, dass wir uns zu dieser letzten Sabbatschul-Betrachtung in diesem Viertel treffen können. Ich möchte kurz die Runde vorstellen, die Freunde, die hier mit mir das Gespräch führen werden. Ich beginne mit Lena Engel, Bojan Godiner, Raphael Ludescher und Heinz Scheidinger. Und wir wollen zu Beginn noch miteinander beten. Unser großer Gott im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir jetzt ein Vierteljahr uns mit dem fünften Buch Mose beschäftigen konnten. Und vor allem wollen wir dir danken für all die tiefen Wahrheiten, die dort verankert sind. Herr, lass uns heute, wenn wir das Ende oder den Neubeginn von Moses Leben anschauen und betrachten, lass uns doch auch wieder auf neue Erkenntnisse über dich stoßen. Und ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich habe schon ein bisschen anklingen lassen. Das Ende von Moses Leben ist eine meiner Lieblingsszenen aus der Bibel, wirklich. Packt mich jedes Mal. Und so möchte ich mit euch zu Beginn ein bisschen sammeln, was sind so die großartigsten Momente im Leben von Mose, die euch einfallen. Tragen wir ein bisschen zusammen, was sein Leben so charakterisiert hat, was er alles erlebt hat.
Ich denke an die verschiedenen Begebenheiten, wo er Gott erleben durfte, beim brennenden Busch oder oben auf dem Berg. Das sind Highlights. Ich meine, ich glaube, jeder von uns würde auch wünschen, Gott mal in irgendeiner Art und Weise zu begegnen. Und Mose durfte es mehrmals erleben.
Ganz besonders, ja.
Für mich ist es schön, wie er selbst aus dem Wasser gerettet wurde, auch in seinem Namen drin. Und dann, als sich das Rote Meer spaltet und die Mauern, also im schönen ägyptischen Meer, und sie gehen trockenes Fußes durch. Also dieses große Wunder, was nachher erzählt wurde, auch in der ganzen Welt damals.
Ja, ich denke, die 10 Plagen dürfen auch nicht ungenannt bleiben, wo er einfach Gottes Eingreifen gesehen hat, aber auch den Schutz, den er immer bekommen hat. Ich meine, er ist in diesen Königshof rein und wieder raus, als wenn er unantastbar gewesen wäre. Und jedes Mal hat er leider Gericht verkündigen müssen. Und ich frage mich, ob er sich auch manchmal gefragt hat, na, wie lange geht das jetzt noch so?
Also, er war schon ein großartiger Mann, eine Persönlichkeit, auf die ich mich auch freue, dass wir sie kennenlernen dürfen dann im Himmel. Schauen wir jetzt mal in den Bibeltext, was er uns sagt, wie sein Leben auf der Erde zu Ende gegangen ist. Und dafür schlagen wir mal 5. Mose Kapitel 32 auf und lesen dort die Verse 48 bis 52. Wer mag denn das lesen? Heinz, würdest du das lesen? 5. Mose 32, 48 bis 52.
Genau dort, wo es nicht aufgeht. So, jetzt. Und der Herr redete mit Mose desselben Tages und sprach: Geh auf das Gebirge Abarim, auf den Berg Nebo, der da liegt im Moabiterland gegenüber Jericho, und schau das ganze Land Kanaan, das ich den Kindern Israel zum Eigentum geben werde, und stirb auf dem Berg, wenn du hinaufgekommen bist, und versammle dich zu deinem Volk. Gleich wie dein Bruder Aaron starb auf dem Berg Hor und sich zu seinem Volk versammelte. Darum, dass ihr euch an mir versündigt habt unter den Kindern Israel bei dem Haderwasser zu Kadesh in der Wüste Zin, dass ihr mich nicht heiligtet unter den Kindern Israel, denn du sollst das Land vor dir sehen, das ich den Kindern Israel gebe, aber du sollst nicht hineinkommen.
Ja, und jetzt frage ich euch, wenn wir das lesen, wie versteht ihr hier das Handeln Gottes? Was für einen Eindruck macht das auf euch, wenn ihr das so lest?
Ja, ich versuche mich in die Lage zu versetzen von Mose. Ich meine, hier begleitet er ein Volk jahrelang. Seine größte Sehnsucht ist eigentlich, mit diesem Volk in das verheißene Land zu gehen. Und jetzt so kurz vor dem Ziel geht es doch nicht. Also ich denke schon, dass Mose ja, sich gefragt hat, warum das jetzt so sein muss und schon vielleicht auch damit auch ein bisschen gehadert hat. Aber ich glaube, später wird dann noch ersichtlich, dass er doch auch noch belohnt wird, der Mose. Aber ja, es war sicherlich nicht ganz so einfach, so lange mit dem Volk zusammen, und er darf jetzt nicht mit denen ins Land gehen. Mhm.
Manche würden das sogar als zynisch empfinden. Ja? Gott sagt zu ihm, geh darauf, stirb, ich zeig's dir noch, das schöne Land, aber reingehen darfst du nicht. Was würde dir da entgegnen, wenn jemand das hineininterpretiert in diese Bibeltexte?
Ja, ich meine, Mose war sicher nicht die Generation, die das Land in Besitz nehmen sollte. Ich meine, er war 120 Jahre alt. Das allein fasziniert mich ja schon, nicht? Also da wäre ich jetzt ungefähr in meiner Lebensmitte, stellt euch das mal vor. Nicht? Also das ist schon lang, 120 Jahre. Aber auch damals war es schon sehr lang. Also die Leute damals wurden typischerweise nicht 120. Das bedeutet, ja, was wird denn Mose noch kommen? Nicht? Ja gut, dann wäre er halt dabei gewesen, aber irgendwann wäre er halt gestorben. Und Gott hat das auf diese Weise abgeschlossen. Die Frage ist doch, warum ist das überhaupt so passiert? Und ich habe da ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe da ein bisschen Mitleid mit dem Mose, weil ich glaube, ich kann mich gut in ihn hineinversetzen. Da ist einfach sein Temperament mit ihm durchgegangen. Das ist eine Sache, die er ja schon immer hatte, nicht? Er hat ja diesen Ägypter ermordet aus dem Affekt heraus und da musste er fliehen. Und irgendwann, so 80 oder 70 Jahre später, irgendwann, hat es einfach nicht mehr gepackt. Dieses ständig meckernde Volk, das müsst ihr mal euch geben. Mhm. Nicht? Keine Ruhe, nie zufrieden, immer das Maul offen, immer schwierig. Und der Mann schläft fast nicht, nicht? Und setzt sich ein. Und da ist ihm halt der Kragen geplatzt. Also dafür habe ich echt Verständnis. Aber Gott sieht das anders, weil er sagt, Gott lässt Fünfe nicht gerade sein. Nicht so auf diese Art. Nicht? Gott sagt so, das geht jetzt gar nicht. Auch um der anderen willen, die das vielleicht mitkriegen. Und offensichtlich müssten es Leute mitgekriegt haben, sonst würde ja Gott mit diesem Argument nicht kommen. Das müssen wir jetzt ganz klar so abhandeln. Das geht nicht. Dafür muss ich auch mein Missfallen ausdrücken etc. Und das führt ihm dazu, dass Mose diesen Richterspruch annehmen muss. Und er nimmt ihn interessanterweise ohne einen einzigen Gegenton an. Mhm. Nicht? Gott sagt, du gehst nicht rein, du wirst sterben. Und dem Mose, fast macht es ihm nichts. Gell? Also so habe ich den Eindruck, es macht ihm fast nichts. Ich glaube, Mose hat genau verstanden, dass Gott nicht anders kann. Und eigentlich ist die Freundschaft zwischen Gott und Mose dadurch überhaupt nicht beschädigt worden. Das ist auch interessant, finde ich. Das muss jetzt einfach sein, damit alle verstehen. Es geht auch um die Autorität Gottes, es geht um alles rundherum. Und Josua soll ja auch ein gutes Erbe. Wenn die dann das Gefühl haben, da gibt es ein paar, die backeln mit dem lieben Gott und richten sie es, wie sie es brauchen. Das konnte man gar nicht durchgehen lassen. Und so kommt es, wie es kommt. Aber eigentlich würde ich jetzt nicht davon ausgehen, ja, dieser Mose hatte wirklich eine schwere moralische Verfehlung begangen. Er hat das Konzept Gottes zerstört an der Stelle durch seinen Zornausbruch. Aber er war auch ein armer Mann. Und Gott weiß das. Mhm. Und darum führt er das eben so zu Ende, wie es zu Ende führt. Entschuldigung, das war jetzt etwas lang.
Ja, das macht gar nichts.
Aber das war deine Frage, oder dass man da sogar das hinterfragt, wie kann Gott sowas machen, ihm da das Schauen geben und dann nicht reinführen. Das ist natürlich mit dieser Vorstellung, das war jetzt negativ, ja. Und ohne dass man ausbrennt, was du sagst, diese Symbolik, die er hier zerstört hat, ohne dass wir überhaupt wissen, ob Mose große Lust hat, weiter mit ihnen dort zu leben. Vielleicht hat er gesagt, ich habe endlich meine Aufgabe getan wie Elia. Wir können ja sein, die wird ja nicht hier offenbart, ob es für ihn jetzt ein Riesenproblem war. Zumal er nichts hier anmeldet und dann nichts mehr steht. Könnte es auch nicht sein, dass es vielleicht gut war, du wirst nicht reinkommen, vielleicht wusste er das auch schon, ich weiß es nicht, der Text gibt es ja nur hier. Kann es sein, dass wir manchmal Menschen, die sich auf etwas freuen, dass sie sagen würden auch, lass mich es dann wenigstens sehen. Und das ist Gnade, aber das wissen wir alles nicht. Wir interpretieren, oder je nachdem, wo wir uns entscheiden, in welche Richtung wir das interpretieren. Was nachher natürlich gut sein wird, wenn wir später die Texte auch noch aus dem Neuen Testament kriegen, da sehen wir natürlich noch ein ergänzendes Bild. Mhm. Aber vielleicht dürfen wir nicht zu viel reininterpretieren. Vorsicht. Mhm.
Vielleicht können wir ganz kurz noch einmal rausarbeiten. Du hast das jetzt nur so am Rand gestreift. Was war das Problem? Warum Gott so hart, oder zumindest aus unserer Sichtweise hart, eingegriffen hat und ihm das Lebensziel verwehrt hat, das er hatte? Was war das Problem? Du hast gesagt, seine Autorität war in Frage gestellt, er musste das so machen, Gott. Wir können kurz nachschauen, wenn ihr wollt, in 4. Mose Kapitel 20, da wird diese Begebenheit ja berichtet. Da ging es einerseits darum, dass er hätte zum Felsen sprechen sollen. Mose hat ihn zweimal geschlagen, den Felsen, statt zu ihm zu sprechen. Aber da ist noch so einiges anderes dabei. Vielleicht, Raphael, magst du in 4. Mose 20 einfach mal 6 bis 13 lesen, dann haben wir den guten Überblick.
Und Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Und redet vor ihnen, vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird es sein Wasser geben. Und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen und die Gemeinde tränken und ihr Vieh. Und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen. Und er sagte zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israels zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser von Meriba, wo die Söhne Israels mit dem Herrn stritten und er sich an ihren heilig erwies.
Mhm. Also da sagt Gott, oder er fällt dieses Urteil gleich vor der ganzen Gemeinde und sagt, weil ihr mir nicht geglaubt habt und weil ihr mich vor den Augen der Söhne Israel nicht geheiligt habt. Und jetzt frage ich euch, was war das also, was sie hier gemacht haben, diese Übertretung, die ihnen den Weg ins gelobte Land zumindest irdisch versperrt hat?
Also eins haben wir sogar im Psalm 106 detailliert gesagt, da müssen wir gar nicht raten. Im Psalm 106, 33,
genau, wie ich vermutet habe.
Da steht, denn sie reizten seinen Geist, also Moses Geist, so dass er unbedacht redete mit seinen Lippen. Also das bezieht sich wahrscheinlich wir werden das jetzt machen. Mhm. Ja, der hat unbedacht geredet. Und das Zweite hat ja, wurde auch schon angedeutet, dass er zweimal geschlagen wurde, ne? Die Symbolik war nicht da, weil das erste Mal auf Jesus zu zeigen, wir können auch, wenn wir das Wort untersuchen, dass das dann auf Jesus geht, dass er schon einmal beim Horeb geschlagen, da sollte ihn schlagen, jetzt wurde das zweite Mal.
Mhm. Ja, und das Volk hat ja auch immer zu Mose und Aaron gesagt, ihr sollt uns Wasser, ihr sollt uns Fleisch bringen. Und jetzt sagen sie genau das, können wir euch nicht Wasser bringen. Und ich glaube, dass da auch die Gefahr bestand, dass das Volk vielleicht glaubt, naja, sie haben es ja trotzdem das letzte Mal gemacht und so haben sie im Prinzip von Gott weggezeigt.
Mhm. Also, die Bibel ist ja hier ein bisschen ambivalent, nicht? Schaut noch mal Vers 8. Vers 8, da sagt er sogar, ihr werdet ihnen Wasser bringen. Also so weit daneben war das nicht. Nicht? Das Problem ist nur, und ich habe es jetzt nochmal nachgeschlagen, weil es mich interessiert hat, ich habe es vermutet, der Ausdruck, der hier gebracht wird, mit, ihr habt mir nicht geglaubt, ist der Ausdruck Aman. Das ist dieses Wort, das wir immer am Ende des Gebets sagen, nicht so soll es sein, Amen. Und er sagt, ihr wart nicht Aman. Und das bedeutet im Hebräischen, ihr wart nicht so, wie ihr sein solltet. Nicht so, wie ich euch gebraucht hätte. Nicht? Das Amen heißt, Herr, dein Wille geschehe. Nicht? Ich möchte so sein, wie du mich haben willst. Und ihr wart nicht Aman an dieser Stelle. Nicht? Abraham war Aman. Darum hat ihm der Herr das zur Gerechtigkeit gerechnet. Nicht? Und hier, nicht? Es geht nicht darum, dass sie ihm nicht geglaubt hatten, dass er das macht. Denn er schlägt ja den Felsen und sagt, und dann kommt das Wasser. Er hat schon geglaubt, dass Wasser rauskommt. Aber er war nicht so, wie Gott es von ihm haben wollte. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt also, was Bojan vorhin gesagt hat, er hat auch eben mit diesem nicht so sein, wie Gott es haben wollte, hat er tatsächlich eine Symbolik zerstört. Nicht? Der Felsen wurde einmal geschlagen, 40 Jahre vorher, und jetzt sollte er nur angerufen werden, um das Wasser zu geben. Nicht? Ich erinnere mich, gelesen zu haben in Patrach und Propheten, dass es nicht umsonst war, dass plötzlich der Wasserstrom, der sie 40 Jahre begleitet hat, der aus diesem Felsen kam ursprünglich, plötzlich versiegte. Ja. Nicht? Weil damit klar werden sollte, hey, wenn das jetzt vorbei ist, das heißt, wir sind knapp vor dem gelobten Land. Die Wüstenversorgung hört auf. Anstatt dass sie das aber annehmen, gibt es ein Mordsgeschrei. Und jetzt sollte er zeigen, ich rufe den Felsen an. Das heißt, Christus, der Fels ist, wird einmal geschlagen. Danach wird er angerufen und er hilft. Und dieses Bild hat Mose durch seinen Zorn zerstört. Und deshalb war er nicht so, wie Gott ihn haben wollte. Und darum kam eben dann diese Strafe. Ich meine, es macht schon Sinn, aber es ist für uns strange in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo man halt, ich gebrauche den Ausdruck von vorher, ja, man fünfe gerade sein lässt, wenn es sein muss. Nicht? Und also, das ist hier nicht der Fall.
Für mich als Kind war das immer ganz schwierig, weil ich mir gedacht habe, wie oft habe ich eine Übertretung und wenn ich wegen einer Übertretung, ja ganz am Ende des Lebens, dann alles verliere. Es hat mir sehr viele Gedanken gemacht. Ja.
Aber er hat nicht alles verloren.
Genau.
Er hat nicht alles verloren.
Jetzt hin. Ja. Aber was ich eben so interessant finde, ist, er hat nicht alles verloren, nein. Und trotzdem war Gottes Gerechtigkeit da. Und die hat gebraucht, dass hier, wie du sagst, fünf nicht gerade sein kann. Ja? Und Gott sagt nicht, er schwamm drüber, das letzte Mal. Ja, ganz am Ende deines Lebens, du hast so viel Gutes getan, das wiegt das jetzt auf. Nein, Gott sagt, du warst jetzt nicht so, wie ich dich gebraucht hätte. Ja. Es muss eine Konsequenz geben.
Aber das gibt ja Hoffnung irgendwo, ja, weil dann kann ich auch den Fall mit dem Mann verstehen, der die Bundeslade retten wollte. Der hat doch eine gute Intention gehabt.
Genau.
Aber du kannst als Mensch nicht die Bundeslade retten, die das Meer, also später den Jordan öffnet. Wer bist du als Mensch, die Lade der Kraft Gottes? Ja, die Symboliken sind hier und Gott muss reagieren, weil die verletzt wurden, ja. Auch wenn es gut gemeint war. Von daher habe ich noch Hoffnung für ihn.
Auf jeden Fall. Darf ich machen. Und ich finde, da ist auch sehr viel Gnade drin, denn das Wasser kam ja raus. Gott hätte auch sagen können, na, weil ihr das jetzt falsch gemacht habt oder nicht ja, so, ja, wie ich wollte.
Das zeigt die Last des Führers,
ja.
Die Last von Leadership, nicht? Ja. Der Führer muss sich rumschlagen mit all diesen Sachen, der das Volk führt. Und das Volk hat keine Ahnung, es säuft einfach.
Das ist so.
Das ist doch tragisch, oder?
Ja. Ich möchte euch das ganz kurz noch vorlesen, wie sie das ausdrückt in Patriarchen und Propheten. Ich finde, das ist so schön, da schreibt sie, niemals wieder bis zum Opfertod Christi offenbarten sich Gottes Gerechtigkeit und Liebe so eindrucksvoll wie an Mose. Gott schloss ihn wohl von Kanaan aus, aber nur um zu verdeutlichen, was nie vergessen werden durfte, dass er unbedingten Gehorsam verlangt und sich die Menschen davor hüten sollten, Ehre, die dem Schöpfer gebührt, für sich zu beanspruchen. Das war das, was du auch gemeint hast. Er konnte Moses Bitte, am Erbe Israels teilhaben zu dürfen, nicht erhören, aber er vergaß und verließ seinen treuen Diener deshalb nicht. Der Gott des Himmels wusste um die Leiden, die Mose erduldete, und hatte in den langen Jahren des Kampfes und der Anfechtung seinen treuen Dienst wohl beachtet. Vom Gipfel des Pisga rief ihn Gott zu einem unendlich herrlicheren Erbe, als es das irdische Kanaan jemals war. Es ist so schön, ja, dass das etwas war, das bis zum Kreuz Jesu eigentlich nicht wieder so vorgekommen ist.
Ein kleines Augenzwinkern ist da schon dabei,
ja,
oder?
Ja, es ist so.
Ein bisschen.
Ja. Ja, deshalb gehen wir zum nächsten Schwerpunkt jetzt. Gerechtigkeit und Gnade haben wir beleuchtet. Wie war das jetzt mit dem Tod und der Auferstehung von Mose? Und da würde ich dich bitten, Bojan, dass du mit uns ins Kapitel 34 gehst und dort, sagen wir mal, wir lesen die ersten vier Verse. 34, 1 bis 4.
Und Mose stieg von der Ebene Moabs auf den Berg Nebo, den Gipfel des Pisga, der Jericho gegenüberliegt. Und der Herr ließ ihn dort das ganze Land sehen, das Land Gilead bis nach Dan. Und das ganze Land Naphtali, das Land Ephraim und Manasse und das Land Juda bis zum westlichen Meer und den Süden und den Umkreis des Jordans, die Ebene des Jericho, der Palmenstadt, bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deine Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht nach dort hineingehen.
Es ist so interessant, wie hier zu Beginn vom Kapitel 34 eigentlich jetzt die Erfüllung bestätigt wird von dem, was wir in Kapitel 32 als Ankündigung gelesen haben. Ja? Da sagt Gott zu Mose, geh dort rauf, dort wirst du, ich werde dir noch einmal alles zeigen, hinübergehen wirst du nicht, dort wirst du sterben. Jetzt sind wir so weit, er steigt hinauf und es kommt fast wortwörtlich noch einmal. Das heißt, wir sehen das, was Gott ihm angekündigt hat, das passiert jetzt auch. Und jetzt darfst du noch die letzten vier Verse hier lesen, 5 bis 8.
Und Mose, der Knecht des Herrn, starb im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Land Moab, Bet-Peo. Gegenüber aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Und Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Und die Kinder Israels beweinten Mose in den Ebenen Moabs 30 Tage lang. Dann hörten sie auf, um Mose zu weinen und zu trauern.
Jetzt frage ich euch, was ist hier bei diesem Bericht über Moses Tod ungewöhnlich?
Also das Erste, was mir auffällt, ist, wenn er da oben ist, also in Vers 4, da ist ja dieses Land, das den Vätern versprochen wurde. Und er sieht dann tatsächlich von all diesen Enden, ich meine, ich war schon mal in Israel, Israel ist nicht so groß, aber selbst wenn du oben auf den Berg schaust, du schaffst es nicht, bis zum anderen Ende zu schauen. Also ich sehe hier, wenn Gott hier davon spricht, dass Mose das sehen konnte, dann glaube ich nicht, dass es so mit seinem Augenlicht war, sondern dass er auch eine Art Zukunftsvision bekommen hat, wie es denn in Zukunft das Volk Israel gehen wird. Wir kennen das ja auch schon von Genesis Kapitel 15, wo Abraham auch eine Vision bekommt, wie wird es denn das Volk denn in Zukunft gehen? Und da kriegt er auch einen Überblick. Und das finde ich gerade in diesem Kontext, wo wir darüber nachdenken, ist es ja so, also wenn Gott Mose jetzt ihn nicht ins Land reinbringt, ist es ja doch schrecklich, wenn er es einfach nur sehen kann. Aber er kriegt hier sogar noch was mehr. Er sieht sogar mehr als nur die Ortschaften, wo es dann irgendwann mal belagert wird und wo die Israeliten auch mal sein werden. Er sieht die Zukunft, wie das dem Volk in diesem Land gehen wird. Und das finde ich schön.
Und das wissen wir ja auch von Ellen White, dass er da ganz viel sieht, ja, die ganze Geschichte durch. Das muss gewaltig gewesen sein, ja. Und dann verblasst die Vision wieder und er sieht wieder, was vor ihm liegt. Was sehen wir hier noch an außergewöhnlichen Details?
Ja, die Idee, dass niemand sein Grab kennt, ist doch eigenartig. Aber nach dem Bericht wäre er von Engeln begraben worden. Niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Die Frage, die der Text offen lässt, ist, wie dann die Kinder Israel von seinem Tod erfahren. Er ist ja allein auf den Berg gegangen, nicht? Wieso wissen alle, dass er tot ist? Also irgendwie muss das diese Kunde auf irgendeine Weise ins Lager gelangt sein.
Naja, das können wir nachlesen. In Josua 1, das ist bei mir sogar auf der gleichen Seite.
Und so es erschließt für mich sich hier schon der Gedanke, das mit dem Grab Mose ist vielleicht gar nicht so wichtig.
Ich glaube, das war auch ein Schutz. Also ich meine, sie haben ja schon das goldene Kalb angebetet. Und wenn jetzt Moses Grab bekannt gewesen wäre, dann wäre das sicher eine Pilgerstätte und eine Opferstätte geworden.
Ja, bis die dorthin kommen zu dem Grab, ist das Grab vielleicht schon wieder leer.
Mhm. Also ja, natürlich.
Die Frage des Grabes ist tatsächlich so wichtig.
Ja. Aber sie wussten es ja vielleicht nicht, dass er entrückt worden ist.
Sie sicher nicht, nein.
Also in Josua 1, Vers 1 und 2, da steht eben, dass der Herr zu Josua sagt, mein Knecht Mose ist gestorben.
Ja, klar.
Denn ich habe mich das auch gefragt, ja, woher haben sie gewusst, wann sie anfangen zu trauern, ihre 30 Tage lang, wenn sie ja gar nicht gewusst haben, ich meine, Mose war ja öfter lange weg. Mhm. Ja, sie haben zwar diesmal gewusst, wo er hingeht und was das Ziel seiner Reise ist und dass er nicht mehr zurückkommt, aber sie haben nicht gewusst, wann genau er verstorben ist. Das heißt, Gott selbst muss es dem Josua offenbart haben. Was ist noch interessant? Ich möchte jetzt da noch auf den Vers 7 hin.
Ja, er hat keine Brille gebraucht, nicht?
Ja. Ja, ich finde spannend, dass es hier extra noch erwähnt wird, dass er eben nicht, er hat sich da noch raufgequält auf den Berg und dort ist er zusammengebrochen vor Schwäche, weil er schon so schwach war, sondern er war eigentlich noch, du hast zuerst gesagt, es war schon ungewöhnlich in dieser Zeit für dieses Alter, aber er war in guter Gesundheit noch. Mhm. Und trotzdem ist er dort gestorben, weil Gott gesagt hat, dass er sterben wird. Ja, jetzt sind wir alle schon so gespannt und deuten das immer wieder an, was da mit diesem Grab war und dass es wieder leer war. Es kam ja nicht von Grabräubern. Lass mal einen Finger drinnen und schlagen wir mal ins Neue Testament. Blättern wir darüber. Also wir haben ja den Bericht in Judas Vers 9, den wir lesen sollten. Und dann vielleicht einen Bericht in den Evangelien.
Judas Vers 9, da ist die Rede von Michael, dem Erzengel, als er mit dem Teufel stritt und mit ihm redete über den Leichnam Moses und wagte er, das Urteil der Lästerung nicht zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Also das ist eigentlich fast nur ein Byproduct hier, so ein Nebenbeiergebnis des Textes, dass der Mose sozusagen von Michael aus dem Grab geholt wird. Die Hauptaussage ist ja eigentlich nur, dass Michael sich mit dem Teufel auf keinen Streit einlässt und sagt, nicht der Herr strafe dich. Mhm. Aber offensichtlich, nach diesem Text, gibt es die Kunde davon, dass Michael den Leichnam Moses holt. Nicht? Und aus den Evangelien wissen wir aber, da ging es nicht nur eine Umbestattung, nicht nur um eine Umbestattung, sondern es ging darum, dass Mose also lebte und dann eben in diesem Bericht über den Berg der Verklärung tatsächlich Jesus erscheint.
Genau. Und warum ist jetzt diese Auferstehung oder Auferweckung von Mose zu diesem Zeitpunkt im Alten Testament für uns so bedeutsam? Warum ist es wichtig, dass wir das jetzt diesen Nebensatz hier beachten in Judas? Das ist ja auch ein Brief, der eigentlich nicht so oft gelesen wird, ja, verwendet wird. Warum ist der für uns jetzt so wichtig? Du hast die Verklärung erwähnt, das ist natürlich etwas, was es leichter macht zu erklären, wie er mit Elia zusammen auf dem Berg erscheinen kann. Warum ist diese Auferstehung noch wichtig im Lichte des großen Kampfes? Und warum hat da der Teufel auch gestritten?
Also ich finde es ja eher so spannend, weil das ist der erste, von dem wir überhaupt hören, dass jemand auferstanden ist. Mhm. Also sonst haben wir gut Henoch und Elia. Ja, aber die sind ja in den Himmel gefahren. Hier ist jetzt jemand ja tot gewesen, der ist jetzt wieder zum Leben gebracht worden. Und es ist das erste Mal, dass uns das begegnet. Mhm. Also schon allein das macht es irgendwie interessant.
Für mich ist auch interessant, dass sozusagen hier sieht man auch, dass unsere Welt, das Tal des Todesschattens, die Grube zu ist. Ja? Mhm. Da darf keiner raus und der Teufel besteht drauf. Wir haben ein ähnliches Bild in Zacharia, wo der König, der Hohepriester Joshua angeklagt wird. Der ist dreckig. Ja? Der Teufel möchte uns hier behalten und auch bei Mose hat er was zu finden gehabt und stritt interessanterweise. Wer darf? Ich meine, Jesus war auch noch nicht da. Die Prophezeiungen wusste man noch nicht. Das Geheimnis war noch nicht offenbar, wie das sein wird. Und jetzt soll einer da wieder rauskommen aus den Toten. Wir sind tot hier. Ja,
ja.
Aus Himmlisches. Das ist was ganz Neues, was hier passiert. Und da war ein Riesenstreit um Mose, was Gott da gemacht hat. Kanaan wäre kein Problem, ja, wenn die Symbolik nicht wären. Aber hier raus, aus dem Totenreich raus, geht nicht normalerweise. Ne? Ich glaube, das ist so eine Sache mehr auf Kredit oder so. Ne? Das muss erst noch bezahlt werden. Wie kann einer da raus? Auch die Lebenden, aber er war tot.
Ja, und sie beschreibt den Patriarchen und Propheten auch, wie der Teufel auf einmal hellhörig geworden ist, als Jesus mit den Engeln kommt und er hat alle seine Dämonen zu dem Grab geholt und hat gesagt, wir müssen den jetzt da drin halten, der gehört uns. Er hat ja gesündigt und er hat Jesus das vorgehalten, ja, und hat gesagt, diese Sünde hat ihn doch ausgesperrt von Kanaan, du darfst ihn nicht holen. Mhm. Und Jesus hat gesagt, aber er hat bereut. Und in den Büchern des Himmels schaut das anders aus. Sie sind vergeben worden, also gewaltig.
Ja, ja, aber das wurde nicht bezahlt. Er wird ja später nicht als Erstgeborener der Toten genannt.
Ja.
Das ist Christus, der hat den Schlüssel. Es ist eine spezielle Sache, die da läuft. Ja. Und da war viel Streit.
Und ich glaube, dem Teufel ist zum ersten Mal gedämmert, selbst wenn jemand stirbt, heißt das noch nicht, dass es für den keinen Ausweg gibt.
Ja.
Spannend. Ich muss euch noch etwas vorlesen hier. Wir haben ja gerade vorhin so ein bisschen gemutmaßt, was wäre denn gewesen, dann wäre er halt als Alter noch rüberkommen ins Land Kanaan und wäre dann dort irgendwann gestorben. Aber hier schreibt sie, auch Patriarchen und Propheten, wäre doch Moses Leben nicht mit der einen Schuld belastet gewesen. Ich frage mich immer, war da kein anderer Fehler? Ja? War das nur diese eine Schuld? Er hatte Gott nicht die Ehre gegeben, als dieser Wasser aus dem Felsen bei Kadesh fließen ließ. Andernfalls hätte auch er das verheißene Land betreten dürfen und wäre, ohne den Tod zu sehen, in den Himmel aufgenommen worden. Aber nun sollte er nicht lange im Grab bleiben. Christus selbst kam mit den Engeln, die Mose bestattet hatten, vom Himmel herab, um den schlafenden Heiligen herauszurufen. Und das ist schön. Gott hatte eigentlich für ihn so eine Geschichte vor wie mit Melia. Aber es ging nicht. Er hat ihm gerade am Ende seines Lebens irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht und es brauchte diesen Plan B. Aber Gott hat den Plan B geschaffen und er hat gesagt, gut, wenn schon nicht so, dann aber nicht lang im Grab. Das ist wunderbar. So, und jetzt blättern wir nochmal zurück und lesen dort die letzten wenigen Verse im Kapitel 34. Und dann habe ich noch eine letzte Abschlussfrage für euch. Lena, magst du das vielleicht noch mal lesen?
Ab Vers 9, ne?
Genau, 9 bis 12.
Josua aber, der Sohn Nuns, war mit dem Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israels gehorchten ihm und handelten so, wie der Herr es Mose geboten hatte. Er stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. In all den Zeichen und Wundern, zu denen der Herr ihn gesandt hatte, dass er sie im Land Ägypten tun sollte, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an allen seinem ganzen Land. Und in all den gewaltigen Handlungen und all den großen und furchtgebietenden Taten, die Mose vollbrachte vor den Augen von ganz Israel.
Ja, also wer immer dieses fünfte Buch Mose fertig geschrieben hat und das Kapitel 34 hier ergänzt hat, dem muss es so gegangen sein wie uns, wo wir auch zu Beginn gesammelt haben. Und alle diese Dinge, die hier erwähnt sind, die sind uns ja auch vorhin eingefallen. All die großen Dinge. Mose war schon ein ganz ein besonderer Prophet. Und jetzt ist meine Frage an euch, diese Geschichte vom Tod Moses und auch von seiner Auferstehung, diese Botschaft, all das, was wir gesammelt haben, wie kann uns das weiterhelfen in der gegenwärtigen Zeit? Was ist die gegenwärtige Wahrheit da drin, in diesem Abschnitt der Bibel? Gibt es hier Verbindungen, vielleicht zur Dreiengelsbotschaft sogar? Du wolltest was sagen?
Ja, für mich ist dieses Kapitel oder auch davor, es lehrt uns so, was wirklich richtige Reue ist. Ich meine, wir haben noch eine andere Geschichte, wo Gott gesagt hat, ihr werdet nicht in das gelobte Land ziehen. Und die Israeliten versuchen es auf eigene Faust. Und Mose sagt, okay Gott, das ist dein Richterspruch. Mir tut es von Herzen leid und ich akzeptiere das. Und ich bereue nicht nur, weil ich unbedingt in das gelobte Land rein will, weil mir die Konsequenz leid tut.
Schön. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was seht ihr da noch drin? Ich sehe zum Beispiel das Konzept von Gottes Gerechtigkeit, ja, das wir besprochen haben, wie wichtig das ist. Und das Gesetz auch zum Schluss, ja, fürchtet Gott, gebet ihm die Ehre, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das ist noch immer der Maßstab und Gott kann davon nicht ab. Du wolltest noch was sagen.
Ja, ich habe eigentlich eine sehr positive Empfindung. Egal, was der Mose falsch gemacht hat, und das ist schon, ich meine, es zieht seine Konsequenzen nach sich, natürlich in dem Bericht, das ist ganz klar. Aber das ist nicht das, worüber wir meditieren sollten, finde ich. Wir sollten über was anderes meditieren. Wir sollten darüber meditieren, wieso es am Ende doch auf das alles nicht mehr ankommt. Und dass Gott letztlich das Herz des Mose sieht und weiß, dass er ihn liebt und sowieso sagt, komm, das gibt zwar ein kleines Rumpel-die-Pumpel noch, aber du gehst mit mir mit, fertig. Und das erfüllt mich mit so einer großen Dankbarkeit, versteht ihr? Mit so einer großen Sehnsucht, dass man denkt, es geht mir ähnlich hier am Schluss von Deuteronomium wie am Schluss von Daniel. Nicht der Daniel ist ganz müde und kann schon nimmer und sagt, ach, ruh dich aus, ich hol dich dann. Und so ungefähr ist das hier auch, nicht? Mose, ja, es ist nicht mehr wichtig. Wichtig ist, dass er ihn am Ende holt. Und auf diesem Punkt hört das Ganze ja auch hier auf. Hier wird nicht von der Sünde des Mose geredet, als ob wir darüber eine Stunde lang reden sollten. Na, es wird geredet von seinen großen Taten, wie er Gott treu war, wie er seinen Willen getan hat und so weiter. Und ich glaube, dass Gott nicht wirklich sich aufhalten lässt durch unser Zukurzkommen. Auch in Bezug auf unsere Erlösung nicht. Bitte das jetzt nicht falsch verstehen. Ich weiß, da kriegen dann manche gleich eine Krise. Aber im Grunde genommen, wenn es um die Erlösung geht, dann weiß Gott ganz genau, dass er durchgreifen muss, um uns zu kriegen. Und er greift durch. Das möchte ich rüberbringen. Und dass ich zu kurz komme, weil ich fehlerhaft bin und Mängel habe, das nimmt mir nicht die Hoffnung darauf, dass Gott einfach durchgreift und mich rausreißt.
Und das, finde ich, ist auch gegenwärtige Wahrheit. Ob wir ihn lebendig sehen oder ob wir vorher einschlafen und dann auferweckt werden, tut dem nichts mehr ab.
So stimmt das, ja. Das ist richtig.
Er wird seinen Plan zu Ende führen.
Ich sehe auch, wie mächtig Gott ist. Ich meine, ich stelle mir das einfach vor, wie Satan voll mit Wut dasteht und nichts machen kann. Er möchte alles verhindern. Er möchte nicht, dass Mose jetzt da rausgenommen wird. Und trotzdem hat Gott am Ende die Macht, den wieder aufzuerwecken. Und das ist für mich einfach so, also macht mir Freude, weil ich merke, egal was für Schwierigkeiten kommen, welche Probleme, welche Feinde da sind, gegen Gottes Macht, ist alles wurscht. Gott kann alles machen. Und das macht mir auch jetzt gerade in dieser Zeit einfach Mut, dass Gott Herrscher ist über alles.
Das ist auch gegenwärtige Wahrheit, ja. Das ist die dritte Engelsbotschaft. Gott ist stärker und er ist der Sieger. Ja, ja, das ist ein guter Schluss. Würdest du noch beten mit uns, Lena?
Großer Gott, himmlischer Vater, Herr, wir danken dir dafür, dass wir dieses Quartal über Mose nachdenken durften. Deinen großen Diener, großer Diener, der uns so viel beigebracht hat, Herr, an dem wir so sehr sehen durften, wie gnädig du mit deinem Volk und auch mit uns umgehst. Himmlischer Vater, lass du uns immer vor Augen halten, dass du derjenige bist, der uns unendlich liebt, aber der auch der Richter ist. Hilf du uns, dass wir immer darauf vertrauen dürfen, dass du derjenige bist, der uns unsere Sünden vergibt, so wie du auch Mose diese Sünde vergeben hast und dich so sehr danach sehnst, uns einmal zu dir zu holen. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Amen.